Willkommen zu Forza XXL. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick. Und ich bin heute mit meinem geschätzten Kollegen Florian Ratz, Fußballreporter von Blick. Und es geht um Nazi. Wer könnte da besser uns Auskunft geben über den Auftakt der WM-Quali als der Schweizer Rekordnationaltorschütz Alex Frey? Herzlich willkommen.
Hallo.
Alle drei aus Basel heute angereist. Hättet auch in Zürich machen können, aber in Basel machen. Ja. Ist eine lange Nacht gewesen, gell? Florian hat schon mehrmals gesagt, er sei müde. Du holst ihn heute raus, hast du angekündigt.
Also der Florian hat gesagt, er sei ein bisschen müde. Ja, er hätte lange müssen arbeiten. Ja. Also einmal müssen arbeiten beim Blick.
Ja. Das ist ungewohnt für mich.
Ungewohnt für ihn, darum ist er so müde. Aber ich habe gesagt, ich springe ein bisschen in die Bresche.
Gut.
Alex hat gesagt, er macht wie immer alle links und rechts um ihn herum besser.
Ja. Lasst uns glänzen. Ist doch schön. Ich freue mich drauf. Glänzt hat auch die Schweizer Nationalmannschaft. 6 Punkte, 7-0 Goal. Alex, was hast du so für ein Fazit von dem WM-Quali-Auftakt? Hast du dir können ausmalen, dass das so super läuft in den ersten zwei Spielen?
Ausmalen nicht, aber relativ früh gemerkt, dass es so kommt. Vor allem im Spiel Kosovo relativ früh die Weichen gestellt auf einen Sieg, aber auch in einer Art und Weise, wo du jetzt hast sagen, das ist sehr souverän. Ich glaube aber, dass die Erfolge, die von diesen zwei Matchen bei der USA-Reise anfängt, mit diesen 4 Matchen jetzt, glaube ich, hat die Schweiz insgesamt wirklich ein grossartiges Bild abgegeben, das muss man sagen.
Florian, wir haben gestern im Stadion in Basel irgendwann so gesagt, du, die Slowenien sind gar nicht so schlecht, aber die Schweiz ist einfach unglaublich gut.
Ja, wir haben uns ja vor diesen 2 Matchen, gehen wir so ein bisschen Szenarien durch, oder? Und wir können es ja zugeben, wir sind jetzt nicht in die WM-Quali und haben gedacht, ja, die Schweiz reitet da einfach locker durch, oder? Und die grosse Frage ist ja gewesen, welche Schweiz kommt? Man hat ja manchmal das Gefühl, es gibt so 2, es gibt so die bisschen Uninteressierte, ein bisschen Unkonzentrierte, die irgendwie daheim gegen Weißrussland 1-3 in Rückstand geraten. Und dann gibt es die, die an der Endrunde eigentlich immer beweist, dass sie auf den Punkt parat ist. Und ich glaube, ja, die USA-Reise, also alle Spieler, wo man mit ihnen geredet hat, der Trainer hat das auch nochmal betont, wie wichtig das war. Aber ich glaube auch, dass die Spieler angekommen sind in Basel und nachher in den Schwarzwald gegangen sind und sich gesagt haben, hey, es sind 6 Matches, es ist wirklich wie eine Endrunde, wir müssen einfach von Anfang an parat sein. Und das habe ich schon wirklich sehr, sehr stark gefunden.
Nach 15 Minuten sind sie parat gewesen.
Jo.
Die ersten 15 Minuten sind noch ein bisschen zögerlich gewesen, aber dann, einer besonders Wut im Bauch gehabt, habe ich das Gefühl gehabt, wo gar nicht so absehbar war, habe ich gefunden vor dem Spiel. Granit Xhaka ist auch nicht so im Fokus gestanden, wie so bei den ersten 3 Kosovo-Spielen, wo es ja dann immer auch noch ein bisschen um seine Emotionalität und es hat Vorwürfe gegeben, dass er irgendwie Ladehemmungen hat. Nach dem Spiel hat er aber ziemlich klare Worte gefunden zu der Leistung und was ihn auch geärgert hat.
Ich glaube, das war fast die perfekte erste Halbzeit. Ich glaube, es ist schon lange nicht mehr so dominant gespielt wie die erste Halbzeit. Mich hat ein paar Sachen vor dem Spiel geärgert, dass die Schweiz nicht mehr die Schweiz ist, wo vorher schon war, dass wir nicht mehr die Qualität haben. Und ich glaube, heute war das ein Riesenstatement von unserer Seite, vor allem die erste Halbzeit, dass man uns als Schweiz nicht unterschätzen.
Die Schweiz nicht unterschätzen. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wer er gemeint hat, oder? Ob's aus der kosovarischen Pressekonferenz so ein bisschen geheißen hat, die Schweiz ist nicht mehr so die ganz goldige Generation. Ich habe das Gefühl, jetzt bei den Schweizer Medien oder Experten habe ich das nicht wahrgenommen. Aber ist es das Statement, dass man doch mehr Angst muss haben vor der Schweiz als Gegner, als man vielleicht im letzten Jahr?
Was man einfach gemacht hat, man hat zwei richtig gute Auftritte gehabt, auch in der Art und Weise, souverän, obwohl beide Halbzeiten, die zweite Halbzeit Kosovo, zweite Halbzeit Slowenien, ist jetzt nicht ein absoluter Kracher gewesen, aber ich habe eher das Gefühl gehabt, dass man das kontrolliert abspielt. Man kann jetzt darüber diskutieren, hat man aufs das 4. gestern müssen spielen und sogar aufs 5. und am Samstag aufs 5. Oder am Freitag. Ja, das wäre vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, aber insgesamt habe ich das Gefühl, ist sehr sehr dominant, sehr zielstrebig. Hast du auch gemerkt, dass gewisse Spieler wieder so wie einen Schritt vorwärts gemacht haben? Ich weiss nicht, ob es jetzt anhand von den Transfers gelegen ist oder ob es einfach die Situation geschuldet ist. Ich glaube aber, dass die Mannschaft so aufgrund von den letzten vier Matchen. Klar kann man sagen, USA reist zählt nicht, geht's nicht um Punkte. Aber gleich hat man ein Bild abgegeben, wo sehr professionell gewesen ist, auch in einer Phase, wo ein bisschen nach der Saison ein bisschen ausgeplänkelt, jeder ist ein bisschen müde, aber man hat das richtig professionell, ist man das angegangen. Und jetzt die zwei Matchen dasselbe. Ich glaube, dass die Mannschaft für 26 schon eine grosse Hoffnung kann wecken. Aber man hat jetzt, und das ist ein bisschen unsere Aufgabe, das auch ein bisschen einzuordnen. Man hat die Pflicht erfüllt, indem du beide daheim schlägst. Also du hast zwei Heimspiele gehabt. Du hast jetzt aber noch ganz sicher drei Auswärtsspiele. Und dort wird sich auch zeigen, ist man denn so weit, wie man es jetzt vermeintlich meint, dass man ist. Und dann kann man so ein bisschen nach dieser Quali, so ein bisschen sagen, wo geht die Reise an der WM 2026 für die Schweiz?
Wie ist das? Man hat jetzt so ein bisschen das tolle Momentum. Jetzt gehen alle wieder in ihren Clubs. Zum Teil Breel Embolo, Fabian Rier, das sind das erste Mal überhaupt. In einem Monat trifft man sich dann schon wieder. Und wir haben ja schon mal eine EM-Quali gehabt, wo wir in zwei sehr starke Auftaktspiele gestartet sind. Und dann ist von Monat zu Monat schlimmer wurde. Wie schafft man das, so das Momentum ein bisschen zu konservieren?
Ja gut, das ist ein bisschen die andere Seite halt, oder? Die andere Seite ist, dass es eine Nationalmannschaft ist, wo du Pause hast dazwischen. Und in dieser Pause kann unglaublich viel passieren, was ich keinem einzigen wünsche. Aber es gibt ja Spieler, die haben Transfer machen müssen, weil sie sich einfach nicht durchgesetzt haben in ihrem Club, sondern haben wieder einen neuen Club müssen nehmen, Umspielpraxis haben. Dann gibt es Verletzungen, dann gibt es sonstige Sachen, mentale Probleme vielleicht. Und in einem Monat, das kann sein, dass genau das Gleiche wieder ist. Es kann aber auch sein, dass vielleicht fünf oder sechs von den Spielern, die angefangen haben, irgendwo noch immer eine Verletzung haben, gesperrt gewesen sind im Club oder einfach nicht spielen. Und das Risiko hast du immer. Aber ich glaube eher, dass man jetzt ein bisschen beurteilen soll, was war gewesen und dann in den nächsten drei, vier Wochen wieder vorausschauen kann, was wird sein, wenn Quali ist.
Aber haben wir so ein bisschen einen Grundstein gelegt? Ich glaube, das Klima in der Mannschaft ist mega gut, dass man jetzt so ein bisschen die Vorfreude wieder hat. Hey, im Oktober kommen wir wieder zusammen. Jetzt kommen noch zwei Spiele, Auswärtsspiel. Es geht weiter. Wir haben eine super Basis. Bei den anderen brennt mehr oder weniger überall der Baum.
Ja, und vor allem hat man ja das Gefühl, dass der Plan, den Murat Yakin ihnen mitgegeben hat, dass der gemeinschaftlich fast ein bisschen erarbeitet worden ist, oder die Spieler wirken auf jeden Fall so, als ob sie den Plan gut finden. Und sie setzen das auch gut um, oder auch schwätzt immer viel von, man muss flexibel sein, und man fragt sich dann immer, was bedeutet das? Bedeutet das einfach, dass der Kobel dann mal einen langen Ball schlägt, und das ist es schon. Aber ich finde, man hat es jetzt in diesem Match schon gesehen. Also sie schießen aus vielen verschiedenen Situationen Goal, und das ist für die Schweizer Nationalmannschaft jetzt nicht so typisch, oder? Also sie haben schnelles Umschaltspiel, sie haben Standards, und sie haben das 3-0 gegen Slowenien, wo sie aus einer langen Ballbesitzphase rausschießen. Also das ist, ich finde, für eine Schweizer Nationalmannschaft ist das ein recht gehobenes Niveau, dass du kannst sagen, wir haben ganz viele verschiedene Varianten, wie man kann Goal schiessen. Und so wie die Spieler, also logisch, sie haben jetzt zweimal gewonnen, jetzt, sie haben auch nicht mehr müssen ins Hotel zurückgehen, sondern haben dort können gehen, wo sie haben wollen. Gewisse sind direkt zu der Familie und so. Die Stimmung ist natürlich gut gewesen, wo sie gegangen sind, aber du hast schon das Gefühl gehabt, ja, die haben jetzt schon auch wieder Bock, in einem Monat wieder zusammenzukommen. Und natürlich, der Manuel Kanji hat das zum Beispiel auch gesagt, ja, jetzt geht es darum, dass wir alle shooten, oder? Ich habe zum Beispiel den Club gewechselt, ich hoffe jetzt, dass ich bei Inter zu meinen Minuten komme. Gleichzeitig muss man auch festhalten, sie sind durch die Sommerpause gekommen, gewisse Spieler ohne Minuten, und haben trotzdem top gespielt, dass man auch nicht einfach so erwarten konnte.
Ja, Alex, du hast ja wahrscheinlich...
Aber das war immer ein bisschen für die Schweizer Nationalmannschaft, oder? Das war auch zu unserer Generation gewesen, mit dem Herr Kuhn. Der Herr Kuhn hatte so ein bisschen, ich sage jetzt mal, seine 25, 27 Spieler gehabt und hat denen vertraut. Also du hast eigentlich auch gewusst, ein paar haben immer gewusst, ja, wenn ich im Club vielleicht nicht so viel zum Einsatz komme, ja, der Herr Kuhn bringt mich dann schon. Und das ist nicht gerade 1-1 jetzt so, aber gleich das Vertrauensverhältnis von Muri ist da gegenüber seinen Spielern. Was einfach auch ein Vorteil ist, jetzt ist, es ist relativ schwierig, in die Mannschaft reinzukommen. Also auch für, das ist nicht unmöglich, aber da hat es ein paar, wo junge Spieler auch, die vielleicht ein bisschen anstehen in der Nationalmannschaft, die man auf dem Radar hat, aber es ist nicht einfach, in die Mannschaft reinzukommen.
Was ich das Gefühl habe, in beiden Spielen, die Bissigkeit, so ein bisschen das Giftige gegen den Ball, vorderst vorne, auch der Breel, sehr viel Zweikampf, sehr viel Pressing. Mir ist das relativ neu und also ich bin ein bisschen beeindruckt zeitweise. Bin ich da allein oder wie hast du gesehen?
Nein, genau gleich. Aber es ist auch ein bisschen ein Ausdruck, wo der Flo gesagt hat, oder? Ein bisschen mit dem Spass am Spielen, Spass für einen anderen Rennen. Und das hat man gespürt. Das hat man seit längerem nicht gespürt gehabt. Also, das ist vielleicht ein bisschen zu kritisch, aber in dieser Form hat man das so länger nicht mehr gespürt gehabt. Ja.
Breel Embolo hat in beiden Spielen getroffen. Ja. Das heisst, er hat jetzt Luxemburg im März gegen Mexiko, gegen die USA, gegen Kosovo und gegen Slowenien. Das hast das letzte Mal du geschafft. 5 Spiele hintereinander, ein Goal zu schiessen vor 20 Jahren. Und
danke nochmal für die Betonung von 20 Jahren.
Ja, das ist jetzt nicht so lange.
doch.
Und er ist nachher befragt worden und ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt da noch Klärungsbedarf für euer zu eurem Verhältnis. Gibt es einen Einspruch?
Ich kann jetzt sagen, vor 20 Jahren hat es letzte Schweizer Stürmer, gewisser Alex Frey, 5-mal hintereinander getroffen. Das zeigt ja schon, da ist irgendetwas passiert.
Nein, es ehrt mich natürlich, dass es gerade noch Frey, Alex, wenn ich ihn dürfte nennen, ist natürlich umso schöner. Pass, weil ich gerade um die Zeit gewechselt zu rennen. Er ist ein grosser Stürmer gewesen, er ist ein grosser Nazi-Stürmer gewesen. Ich hoffe, dass er ein bisschen näher kommen kann, aber er ist ein riesiger Vorbild für mich, ist eine riesige Inspiration. Ich durfte ihn persönlich kennenlernen. Und das ist ein bisschen eine Nebensache. Ich freue mich nur auf dem Platz sein. Ich kann mit den Jungs Leistung abrufen und Lösungen zu finden. Das macht brutal Spass mit der Gruppe und wir werden es so weitermachen.
Ich glaube, mit ihrer Tagquote und wenn sie zu Rennen wechseln, sie dürfen ihm, glaube ich, du sagen. Ich glaube, das ist okay, oder?
Nein. Ich darf inzwischen durch Alex nehmen, aber es bleibt immer Frey.
Herr Frey, wie kommt das zustande?
Also erstens, ich weiß es wirklich nicht. Also erstens, ich habe ihn nie trainiert. Ich habe aber immer mit ihm ein bisschen zu tun gehabt. Als ich U15, U18 Trainer war, war er in der ersten Mannschaft vom FC Basel. Für mich ist es nicht als logisch, als er mir Alex sagt. Wir haben aber die Regeln gehabt, wenn du U15 Spieler bist oder U18 Spieler beim FCB damals, dann haben alle Trainer oder die Regel war intern, dass man per sie ist mit der Trainer. Aber sobald ich Profitrainer gewesen bin, ist jeder Spieler mit mir per Du gewesen, also unabhängig vom Alter. Und ich weiss nicht, wie das zustande kommt. Wieso, als er... Flo, vielleicht hast du eine Antwort, aber er weiss, dass er Alex kann sagen. Also ich bin doch nicht so eitel oder irgendwie paniert, dass er mir muss Herr Frey sagen. Unmöglich.
Ich glaube, das ist einfach die natürliche Autorität,
die du ausstrahlst. Per Du angeboten bekommen hast.
Ich glaube, in Dortmund habe ich dich zum ersten Mal getroffen. Der Philipp hat dich mitgeschleppt, um zu Mittagessen. Und du hast mir sofort Du gesagt, dann habe ich auch Du gesagt.
Ja, das ist logisch,
ja. Ja, aber vielleicht Breel allgemein. Ich glaube, bei Kosovo kann man sagen, er hätte noch 1-2 Goal mehr können schiessen. Aber die Effizienz, die neue, die er jetzt da entwickelt hat in den letzten Monaten, ist schon auch stark, irgendwie. Wie erlebst du ihn als Stürmer? Was macht er besser?
Ja, er ist ja nie bekannt gewesen in dem Sinn, dass er jetzt sich definiert über Goalschießen, also ein Torjäger. Ist der Breel nicht und wird es auch nie sein, Torjäger. Aber was er immer gehabt hat, und darum bin ich verwundert gewesen, so ein bisschen, ja, von der Clubwahl in den letzten Jahren. Er wäre zum Beispiel prädestinierter Spieler für Liverpool unter dem Jürgen Klopp. Mhm. Gegenpressing, Superkörper, kann Ball heben. Also perfekt wäre Liverpool gewesen. Selbst mit dem Alter 28 entwickelst du auch langsam ein bisschen so ein Selbstverständnis. Fällt dir vieles auch leichter auf dem Platz. Und ich glaube, dass jetzt so die Monaco-Zeit jetzt vor allem mit dem Wechsel zu Rennes, wo richtig cool wird sie für ihn, wird aber dort auch ein bisschen Druck haben als Schweizer.
Grosse Fußstapfe.
Das weiss ich, eine grosse Fußstapfe, aber wenn du Stürmer bist als Schweizer und so Rennen gehst, dann wird's ein bisschen, ja, dann hast du ein bisschen Druck. Ja. Darf ich glaube sagen. Er wird aber nie 25 Goal schiessen. Aber er hat sich so entwickelt, dass er regelmässig Goal schiesst und das ist eine Qualität. Weil, dass er ein super Spieler ist, müssen wir nicht darüber diskutieren.
Also, was mir jetzt in diesen zwei Matchen aufgefallen ist, und vielleicht ist das aber auch der Gegner geschuldet. Es ist ja, beim FCB hat mir am Anfang ja gar nicht genau gewusst, ist er jetzt ein Mittelstürmer, ist er ein Zehner, ist er ein Flügel, und man hat immer ein bisschen Angst gehabt, weil er seinen Körper immer eingesetzt hat, bedingungslos. Oder das ist immer Brill gewesen. Körper rein, bam und so. Und man hat immer ein bisschen gesagt, hoffentlich verletzt er sich nicht einmal schwerer, weil er halt wirklich, sich nicht schont. Und mir hat es gedacht, bei diesen beiden Match, also er setzt den Körper massiv ein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, cleverer. Es ist nicht jede Situation muss man reinhauen, sondern er schaut, wo ist der Gegner, wo kann er so zustellen, dass er nicht zum Ball kommt. Das hat mich wirklich irgendwie besser gedacht, als das letzte schon gesehen habe. Und was mir aufgefallen ist, er hat die zwei Chancen, die er vergibt, also das eine, wo den Offside abpfiffen wird in der zweiten Halbzeit, die Läufe, die sind viel zielgerichteter. Also er ist da, jetzt hat er auch nochmal einen Schritt gemacht, oder? Er hat ja das Speed, wenn er auf der letzten Linie bleibt, sozusagen. Also das ist mir jetzt einfach gerade bei diesen zwei Matchen aufgefallen. Auch wenn er immer, also wie die anderen immer gewusst haben, wo er wahrscheinlich anrennt, wenn man hinten raus mal unter Druck ist, wo man den Ball weit spielen kann. Es hat schon sehr toll ausgesehen. Also mir hat es richtig Freude gemacht.
Und was ich noch spannend gefunden habe, man kann das vielleicht ansatzweise ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, du wechselst am Montag relativ kurzfristig noch den Club. Hat ja dort auch Bericht gegeben, also zuerst noch dann gleich wieder. Der Privatchat ist schon irgendwo gestanden und er ist gleich noch, er hat ein bisschen gezögert, ob vielleicht noch etwas anderes kommt, dann ist das abgeschlossen. Dann rückst du am Dienstag wahrscheinlich mit dem Kopf noch komplett bei Rennen ein. Am Mittwoch musst du vor Gericht, wo dann ja auch nochmal medial und dich ablenkt. Und am Freitag lieferst du dann so ab. Also das zeigt ja vielleicht auch eine neue mentale Reife. Ich weiß nicht, ob ich die schon immer gehabt habe, aber so habe ich jetzt das erste Mal das Gefühl gehabt, das ist schon auch bemerkenswert. Abgesehen davon, was es gegangen ist, alles.
Ja, ich glaube, dass er jetzt gelernt hat, das auch zu trennen. Also, wir reden nicht von einem 21-Jährigen. Wir reden von einem 28-, 29-Jährigen, Familienvater, wo jetzt auch in eine Region kommt, wo sehr bodenständig ist, wo es schwierig ist, die Herzen zu gewinnen. Gewünsche aber die Herzen, bleib es dir das ganze Leben auf deiner Seite oder kennt du die Wärme und den Respekt, den du dir wünschst. Ich finde, er hat einfach als Mensch eine Entwicklung gemacht. Als Mann, wo man muss sagen, so, er kann das trennen und kann sich immer in den verschiedenen Momenten aufs Wesentliche konzentrieren.
Ja, also unbeschwert ist er immer gewesen. Also so hat man das Gefühl gehabt als Junge. Also ich hoffe jetzt vor allem, dass er in Rennen gut ankommt und dort vor allem viele Minuten sammelt, oder? Und verletzungsfrei bleibt. Weil, ehrlich gesagt, wenn dann der Brill nicht da vorne im Zentrum ist, dann wird es dann gerade relativ dünn, oder? Also auf der Bank.
Immer am Herfrei anrufen.
Ja, genau.
nein, das geht nicht mehr.
Bei Rennen hat er dir aber nicht angerufen, zum Fragen,
nein.
Wie das so
nein,
ist?
Nein.
Nicht.
Aber ein Restaurant-Tipp hättest du noch für uns?
Selbstverständlich, ja.
Gut. Was haben wir noch, oder Alex, du speziell, was hast du für einen Spieler gefunden? Wir haben vorher in der Redaktionssitzung über Gewinner von dem Zusammenzug geredet. Gibt es jemanden, der dich positiv überrascht hat?
Ja, man hat immer so ein bisschen Tendenz Gewinner und Verlierer und weiss nicht was. Ich glaube, Gewinner ist mal Mannschaft. Und dann hat es sicherlich solche, wo ich muss sagen, wenn ein Dan Endoy, wo ich jetzt überrascht bin, wo ich jetzt seit längerem wieder so gesehen habe, über 180 Minuten. Und ich muss sagen, der hat über die Bologna-Zeit schon einen nächsten Schritt gemacht. Also das heisst, im ganzen Ablauf, in der ganzen Zielstrebigkeit zum Goal, im ganzen Offensivspiel, auch in der Technik, habe ich das Gefühl, hat er da nochmal einen Schritt vorwärts gemacht. Was mich auch überrascht, Fabian Rieder zum Beispiel. Also ich habe vielmals immer über Fabian Rieder positiv geredet. Für mich einfach ein Rätsel. Bei Rennen nicht durchgesetzt, dann zum VfB Stuttgart nicht durchgesetzt, wieder zurück zu Rennen nicht durchgesetzt und jetzt zu Augsburg. Also für mich ist einfach das Rätsel dort, wie kannst du in der Nationalmannschaft international so spielen, aber am Schluss im Clubfußball die einfach nicht durchsetzen. Also man muss es sagen, er hat sich nicht durchgesetzt. Und das ist für mich ein bisschen ein Rätsel. Und dort ist wie ich eingangs gesagt habe, ist die Nationalmannschaft, ja, Auffangbeck ist jetzt böse, das wäre mir zu negativ, aber die Nationalmannschaft hilft ihm immer auch im Selbstbewusstsein zu zeigen, du international, ich kann es ja eigentlich. Mhm. Nur jetzt muss einfach beim Fabi Rieder langsam auch Bestätigungen im Club folgen, weil du kannst nicht alle Jahre den Club wechseln, weil du nicht spielst. Das funktioniert nicht.
Ich habe auch denen hier Fabian Rieder in der Offensive logischerweise rausgestrichen. Und beim denen hier habe ich wirklich das Gefühl, der ist jetzt noch nicht so lange in der Premier League, aber die ist ja bekanntermaßen ein bisschen physischer als vielleicht Serie A. Und in gewissen Situationen, wenn er seinen Körper einsetzt, er ist ja jetzt nicht der Riesenfetzen, aber...
Gut, wenn du natürlich den italienischen Fußball ein bisschen, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber zu meiner Zeit, da sind ja die in der Sommervorbereitung, sind die 4 Wochen in einem Lauftrainingslager, dann hast du irgendwie 2-3 Tage Pause gekriegt und bist wieder 4 Wochen ins Trainingslager, nur für Taktik. Mhm. Also wenn eine Nation für Taktik steht, dann sind es die Italiener. Und indem, dass du natürlich viele Wiederholungen hast und auch gute Trainer hast und vieles, wenn du nicht ganz doof bist, auch ein bisschen mitnimmst und überlegst, du, was kann ich da anwenden, das meine ich mit dem nächsten Schritt über Bologna, ich glaube, es war etwa 2 Jahre da gewesen, oder? Ja. 2 Saisons. Dann wirst du automatisch besser, wenn du das dir zu Herzen nimmst, was jetzt der Trainer sagt, weil die einfach im taktischen Bereich ja auf höherem Niveau sind, die Italiener.
Du hast ihn ja gehabt, da müssen wir das auch dir nicht herfrei sein, sondern müssen ja frei, wie du wahrscheinlich.
Nein, er sagt Alex, nein.
Was ist er für ein Typ?
Super Typ, aber dann und da ist auch so ein bisschen, und das freut mich, dann und euch hatte ich das erste Mal Berührung gehabt, U18 FCB, also ich als FCB-Trainer von der U18 und auch bei Lausanne Sport. Und irgendwann nach diesen 90 Minuten bin ich zum Trainer von Lausanne und habe gesagt, du, wer ist das eigentlich? Und dann hat er mir gesagt, ja, der hat er mit 16 oder 17 aus dem Breitensport geholt und sie gehen jetzt zu ihnen seit dem Sommer zu Lausanne in die U18 kommen. Und wir haben beim FCB damals immer müssen so Scouting-Bögen ausfüllen, welcher Spieler vom Gegner auffällt. Und ich habe dann einen aufgeschrieben, hat niemand interessiert damals. Und irgendwann dann aber 2 Jahre später ist er dann gleich zum FCB gekommen. Ich bin nicht der Entdecker von Dan Endoy. Ich will nur damit sagen, dass ich relativ dann schon gesehen habe, dass er etwas Spezielles hat. Aber auch als Typ, so wie ich ihn erlebt habe, immer hochanständig, immer pünktlich, immer das erledigt, was er muss erledigen. Auch eine Ordnung im Leben, eine Ordnung in der Kabine und die Ordnung dann auch auf dem Platz. Und am Schluss ist es kein Wunder, dass die am meisten, die Spieler, die Ordnung neben dem Platz haben, haben Ordnung auf dem Platz. Und dementsprechend setzen sie sich auch durch. Ist einfach so.
Ich gebe ehrlich zu, als er noch beim FCB war, ich habe immer gesagt, das ist ein Zufallsgenerator. Also du gibst ihm den Ball und weder er noch der Gegner noch der Mitspieler wissen genau, was wird rauskommen. Also entweder ist er am Gegner vorbei, kommt an die Grundlinie, aber dann kommt irgendwie der Pass nicht. Oder er probiert zu schiessen aus einer Situation, wo man sagt, ja, aber ist das jetzt wirklich eine gute Situation? Und dann hat er wieder super Aktionen gehabt, oder? Und den Speed hast du ja immer gesehen. Und was ich meine, das sagen ja alle Fußballer. Ja, ich schaffe die ganze Zeit an mir, ich will der Beste auf meiner Position werden, blablabla, blablabla. Aber ihm nehme ich das jetzt wirklich ab, weil du wirklich die Entwicklung siehst über die letzten Saisons, dass er sich wirklich konstant in seinen Aktionen, in der Klarheit von seinen Aktionen verbessert
hat. Aber auch ein Spieler, der einen Rückschlag gehabt hat. Mhm. Also das heisst, es ist verlassen zu Nizza. Nizza ist Nummer 257, oder? Irgendwie. Oder? Mhm. Und dann zu Basel. Also, er hat auch müssen durch das ein bisschen, irgendwo nehmen wir immer im Hinterkopf, du, ich komme eigentlich aus dem Breitensport, nicht da in den Nachwuchsleistungszentren seit der U11 oder FE11, wie das heute heisst. Denen dankbar, dass ich bei Lausanne Profi werden kann, relativ schnell aufgrund von der Ineos-Konstellation zu Nizza. Nicht klappt, dann zum FCB, grossen Club in der Schweiz, wahrscheinlich der grösste immer noch in der Schweiz. Und sich so, eigentlich dann ins Schaufenster können spielen, oder? Und ich glaube, er hat auch ich weiss es, dass er die Dankbarkeitsstruktur gegenüber den Leuten, die ihm helfen, wie auch gegenüber dem Fußball hat.
Wie viel Luft nach oben hat er noch? Es ist ja, also ich kann mich noch erinnern, zu FCB-Zeiten hat es zum Teil so ein bisschen Mohamed Salah-Vergleich gegeben. So, also, Speed ist da, eine gewisse Fußballintelligenz ist auch da, eine gewisse Professionalität ist sowieso da. Und wenn der jetzt noch Goal schiesst, dann wird er Superstar.
Wenn er Goal schießt, ja, und Assist sammelt, das mag, weiss ich nicht, oder ein bisschen weiter weg von jetzt Nottingham, wie der Spielstil ist und so. Aber gut, Mo Salah ist schon eher so ein bisschen die Ausnahme. Also Moussala hat man ab dem ersten Training gesehen, dass der einfach etwas hat, was andere nicht haben. Hat einfach die Kiste nicht getroffen. Mhm. Und dann hat sich das auch so entwickelt. Aber Moussala ist auch super beim FCB gewesen. Chelsea nicht gespielt, muss man sagen. Florenz, dezent. Und der Durchbruch AS Rom, sind wir einverstanden. Also vorher zwei Klubs im Ausland nicht durchgesetzt, bei Rom durchgesetzt und dann Liverpool, ist klar, müssen wir gar nicht darüber diskutieren, in die Weltklasse rauf. Ich wünsche ihm den auch. Ich glaube einfach, dass der Salah ja das gewisse Etwas noch ein bisschen mehr hat als der Dan. Aber der Dan ist für uns Schweizer, für die Schweizer Nationalmannschaft, für Vertreter in der Premier League ungemein wichtig, weil er dort auch wieder nochmal eine Tür öffnen kann sein, weil gerade die Engländer wahrscheinlich noch die letzte Nation ist, die das Gefühl hat, sie hätten den Fußball erfunden. Also tut es gut, je mehr Schweizer dort sind, dass die auch sehen, dass die Schweizer Fußball spielen können.
Ja, ich würde mir jetzt den Namen Salah nicht gerade auf der Buckel laden, oder? Da wäre der Bein vielleicht ein bisschen schwer. Und ich finde schon auch, also, der Salah schon beim FCB hat viele engere Ballführungen gehabt von Anfang an, oder? Und dann ist der, der den Ball vorlegt und dann sprintet er. Und du denkst, also, gegen Kosovo mehrfach, der ist viel zu weit vorgelegt und nachher gibt's aber einen Assist, weil er so schnell ist, oder? Also, finde ich jetzt schon nicht ganz korrekt. Aber ich finde, durch die Geschwindigkeit hat die Schweizer Nationalmannschaft schon etwas, was sie eigentlich noch nie so richtig gehabt hat. Nämlich ein Spieler, wo du kannst sagen, wenn wir es schaffen, dass der 1-1 ist, dann brennt es jedes Mal für den Gegner. Potenziell.
Du bist ein frecher Sieg. Sind wir alles Schnecken gewesen früher, oder was?
Ja, also, aha. Ich weiss nicht, wie häufig der Wieselflinke Alex Frey geschrieben worden ist. Pfeilschnell.
Pfeilschnell, genau.
Pfeilschnell.
Wir sind bei den Gewinnern gewesen, Florian. Was hast du noch auf der Liste?
Ja, also Fabian Rieder habe ich auch wirklich gefunden, der hat auch die Aufgaben, die ihm gegeben worden sind. Also das ist ein spielintelligenter Spieler, der kann offensichtlich Aufträge umsetzen, die ihm mitgegeben werden auf dem Platz. Und hat auch die Aggressivität schon, also ich finde, hat mir sehr gefallen. Und dann ist natürlich Nico Elvedi, der im März nicht dabei war, wo mir immer gesagt hat, warum klappt das eigentlich nicht? Er und Akanji, das müsste ja doch eigentlich auch funktionieren. Und der hat ja immer so als Wackelkandidat gegolten, oder? Man hat dann irgendwie einen Gartenmann ausprobiert und... Ja, und jetzt hat er zweimal geshootet. Sie haben Benjamin Cesco zusammen ziemlich abgemolden. Ist jetzt auch nicht der günstigste Stürmer. Und dann schießt er noch einen Goal. Also, schon
ja, also das ist ja vor einem Jahr eigentlich das Paradebeispiel gewesen für die Nations League-Kampagne, die nicht so gelaufen ist mit der roten Karte und Sperre.
Fußball ist ein bisschen, oder hauptsächlich Psychologie. Und ich kann das nur aus der Ferne beurteilen. Jan Elvedi hat eigentlich jetzt die letzten sechs Monate angeschafft, dass er einen Transfer machen kann. Aber am Schluss macht er eben keinen Transfer. Und da gibt's irgendwo nicht mehr, ist der Fußballmarkt gleich noch gerecht, früher oder später. Gerecht meine ich, ja, es hat doch nicht ganz geklappt. Warum auch immer. Wahrscheinlich, dass es jetzt nicht geklappt hat, wird er sich gesagt haben, okay, du, mir fehlt vielleicht etwas, aber dafür mache ich es bei Gladbach so, wie ich es machen muss. Und das kann dich auch befreien. Wenn du die Einsicht irgendwann hast, wenn du dich plötzlich kannst einschätzen, du auf das ganz obere Regal, längt es vielleicht einfach nicht, aber es längt, um Stammspieler zu sein bei Gladbach. Und ich muss sagen, es ist ja nicht das Schlechteste.
Wie siehst du das? Das muss ja mental schon auch noch ein bisschen schwierig sein. Eben, du hast in den Herbst, der nicht gut war. Du warst eigentlich jahrelang ja gesetzt gewesen, neben dem Manu Akanji. Dann verlierst du den Platz mal gegen den Fabian Schär. Dann tritt der Fabian Schär zurück. Dann bist du eigentlich wieder an der Reihe. Das ist eine schlechte Phase. Dann wirst du nicht nominiert. Und es ist eigentlich öffentlich das Casting ausgeschrieben, um deinen Ersatz zu finden. Und dann bist du plötzlich wieder da und lieferst ab. Ich finde, das hat ja schon auch noch... Also, ich glaube, Gewinner trifft es sehr gut von dem Zusammenzug.
Ja, und beim Elvedi ist es für mich erst so ein bisschen der, mein Freuler in der Verteidigung. Er ist immer der unauffälligste ein bisschen. Der, wo man am Schluss denkt, okay, der Gegner hat kein Goal geschossen, also hat er wahrscheinlich die Arbeit richtig verrichtet. Aber was hat er jetzt eigentlich genau gemacht? Mir hat es jetzt gedacht, gegen Slowenien ist er auch ein bisschen gezwungen worden, durch das, dass die Slowenen den Akanji eigentlich immer zugestellt haben und den Passweg zum Granit. Das haben sie immer dicht gemacht. Dann ist er praktisch dazu gezwungen worden, etwas mit dem Ball zu machen. Aber das hat er dann auch gemacht. Also, ja, das, vielleicht ist er mental befreit. Vielleicht hat er jetzt auch einfach gerade eine Phase, wo er eben Schwein hat und es gibt nicht eine falsche rote Karte gegen ihn. Er hat mir eigentlich in seiner Nüchternheit als Innenverteidiger, eben, das, was du gesagt hast, ist auf mich immer übergekommen als einer, der weiss, was er kann und auch was er nicht kann. Und das hat er jetzt wieder gemacht, oder? Und dann, dass er noch einen Kopfgoal macht nach einem Corner, ja. Der Ball kommt super, auch läuft gut. Das ist noch dann noch das Tüpfchen auf mich, oder? Und ich glaube, bei so einem Team, wenn du plötzlich das Gefühl hast, okay, wir haben jetzt das Grundgerüst, so ist es, so shooten wir, oder? Das ist ja das Bild, das die Schweizer jetzt abgeben. Wir wissen, was wir wollen, und das können wir, und das machen wir, und das ist schon wahnsinnig viel wert, eben, wenn man da alle gesagt hat, ist eigentlich im Kopf, entscheidet sich vieles.
Ist das Haar in der Suppe, dass Durchschnittsalter von der Startelf gestern 29,4 Jahre alt war? Oder ist das genau ein Grund, wieso es jetzt so gut funktioniert, wie ganz viel vielleicht das letzte Mal für eine WM spielen?
Für die WM-Quali und gehen wir mal davon aus, dass es auch so wird sein, dass sich die Schweiz qualifiziert, wird das plus minus die Mannschaft sein, die Amerika, Kanada und Mexiko uns wird vertreten. Und nachher wird sich sehen, wie sehr du die Mannschaft effektiv musst dann verjüngen. Also, ich weiß nicht, ob Rodriguez noch dabei ist. Granit weiss man auch nicht nach der WM. Und dann hat es schon noch zwei, drei andere Kandidaten, die dann in ein Alter reinkommen, ja, wo es einfach vom Körper nicht mehr ganz einfach wird. Oder jeden dritten Tag dann so zu spielen oder zusätzlich noch Belastung haben von der Nationalmannschaft.
Das ist du.
Ja, es ist ja wie alles hat zwei Seiten. Einerseits ist das jetzt eine Mannschaft, die hat wahnsinnig viel Erfahrung international. Und ich finde, das hat man jetzt gesehen in diesem Match. Und darum kann sie auch mit dem Selbstbewusstsein in so ein Match gehen und sagen, ja, das ist logisch, Kosovo daheim, Slowenien daheim, das machen wir. Andererseits müsstest du die Jungen irgendwie so langsam ein bisschen anführen, aber das ist natürlich der Nationaltrainer, der ja jedes Mal, wenn er ein Match 1-1 spielt in Nordirland, wir kommen und sagen, was ist denn das gewesen, jetzt nicht versuchen, ist irgendwie alles 17, 18-Jährige aufstellen, ist ja irgendwie auch logisch, oder? Und es sind ja so wie Fragen, also Adonio Schar ist jetzt gar kein Thema gewesen, weil er sich leider schwer verletzt hat, aber es ist natürlich, man sieht auch beim Denis Zakaria, der ja irgendwie Monaco Captain und so, der hat ja keine Chance, um in das Team reinzukommen, weil das einfach so klar fest ist. Und die Wellen, ich glaube, eine kleine Nation mit Schweiz muss jetzt wahrscheinlich die Wellen einfach reiten, solange sie rollt mit dem Team.
Gut, wird für den einen oder anderen noch ein bisschen schwer, wo sich vielleicht erhofft, in die Mannschaft hineinzukommen. Also, gut, Yashar ist ein bisschen als Beispiel bremst worden durch die Verletzung beim AC Milan. Aber im Normalfall steht es Mittelfeld.
Ja. Habe ich jetzt auch gedacht, nach dem
Zusammenziehen.
Aber wenn denn der Fabian Rieder, sagen wir, sich auch bei Augsburg nicht kann durchsetzen kann, ist es dann gleich gesetzt? Oder muss er auch am Murat Yakin die Argumente liefern, dass er in die Startelf kann?
Also hoffen wir mal, dass er bei Augsburg durchsetzt. Mhm. Also gehe ich eigentlich schon davon aus, dass er bei Augsburg seine Spielminuten bekommt.
Also es heisst ja, dass der Trainer ihn ja unbedingt hat wollen, oder? Jetzt musst du einfach hoffen, dass es nicht so ist wie beim Dan Doi, der jetzt ins Flug steigt und weiss, dass er einen neuen Trainer wird haben.
Ja, gestern nach dem Spiel der Trainer und klar.
Ja, weil man das halt macht bei Nottingham Forest, weil der Präsident sehr halt einfach gerne mal Trainer wechselt und sich streitet.
Ja.
Unabhängig vom sportlichen Erfolg.
Wenn wir noch bei dem Nazi-Zusammenzug sind, möchte ich noch schnell etwas thematisieren, wo du auch darüber berichtet hast, die letzten zwei Tage, Florian, über die Fans. Freitag logischerweise ausverkauft gewesen. Kann man jetzt sagen, wie viel Prozent Kosovaren, Albaner und wie viel Schweiz-Fans. Und am Montag, jetzt gestern 12'000 irgendetwas sind es gsi im Jockeli, wo sonst gegen die 34'000 geht. Das erste Länderspiel vom Jahr in Luxemburg gegen in St. Gallen gegen Luxemburg ist, glaube ich, auch 7'000 Leute gsi oder so, Maximum. Hat die Nazi ein Attraktivitätsproblem? Sind einfach die Daten falsch, eben Montag, Abend? Sind die Preise zu hoch? Ist Basel, das können wir zwei beantworten, das falsche Pflaster für die Nazi?
Ich kann mir es eigentlich nur so erklären, ich hätte sicher das zweite Spiel in Bern gemacht. Und das aus dem Grund, weil fahr mal vom Welschen oder von Sion oder vom Tessin am Montag nach Basel und dann wieder zurück, wenn du am Dienstag musst arbeiten. Also eine relativ schwierige Geschichte, oder?
Absolut.
Also ich glaube, dass der Austragungsort falsch war für das zweite Spiel. Sondern du hättest das zweite Spiel eher in der Tendenz auf Bern, weil die haben ja den Rasen noch drinnen, wenn es mal recht ist.
Sind sie jetzt, glaube ich, gerade am Wechseln.
Ja, aber wer noch drinnen gewesen, oder?
Hättest du ihn wahrscheinlich können liegen.
Oder hättest du ihn schnell für das Spiel noch liegen können. Und dann wäre die ganze Geschichte ein bisschen voller gewesen, glaube ich auch.
Meinst du, also es gibt ja die...
Ja, also wenn wir so weit sind, dass Luzern. Wir uns aussuchen, gegen wer, also nach im Länderspiel, gegen wen können wir schauen und wer nicht, dann sind wir ja eine halbe Weltnation. Da sind wir weit davon entfernt, eine Weltnation im Fußballteam. Wir sind super unterwegs und wir sind richtig gut und gehören wahrscheinlich zu den besten 15 Nationen auf der Welt. Das kann man sagen. Aber es ist ja nicht so, dass ich kann sagen, du, den gehe ich und den gehe ich nicht.
Also ist ja, also was mich ein bisschen irritiert, die grössten Attraktionen vom Schweizer Fußball sind ja in dieser Nationalmannschaft. Ich sage jetzt mal vielleicht bis auf den Check. Und spielen aber alle im Ausland. Und dann hast du eigentlich die Möglichkeit, all denen zuzuschauen. Und du hast jetzt 4 Heimspiele das Jahr. Nein, 3. Doch, 4. Und 3 davon, oder 2 davon sind gar nicht gut ausverkauft. Mal schauen, wie es dann gegen Schweden ist. In Genf, dort ist ja dann wieder das Problem, dass...
Ja, wir reden aber einfach am Ende zu oben, gell, Tobi? Also, nicht ganz einfach, he?
Ja, das ist das, wo uns heute in der Redaktionssitzung umtritt. Was ist der Grund dafür?
Ja, ich habe es probiert und ich habe es jetzt ohne empirische Studie, jetzt noch mehrere Punkte. Aber einerseits, am Ende zu oben, Viertel von 9, das sind sich die Leute nicht gewohnt, auch wenn der Unterschied zu einem Mittwoch jetzt gar nicht so gross ist, wahrscheinlich, würde ich sagen. Das letzte Mal, wo sie in Genf nur 14'000 hatten gegen Israel, war es Dienstag oben gewesen, ähnlich, oder periphere Lage. Und ich glaube auch, das Publikum, wo die Schweizer Nationalmannschaft im Stadion schaut, ist in der Tendenz eher ein ländliches, habe ich das Gefühl. Also es kommt in die Städte zu diesem Match. Basel hat schon seit Jahrzehnten eine relativ distanzierte Beziehung zu dieser Nationalmannschaft. Man findet den FCB super. Die in der Ultrakurve stehen, die finden die Nationalmannschaft eh so ein bisschen unsexy, weil Clubfußball ist eigentlich das, was abgeht. Weil irgendwie. Und dann hilft es natürlich schon auch nicht, wenn ich 100 Stutz zahlen muss, um Slowenien zu schauen. Oder? Jetzt haben wir gerade heute Morgen hat mir ein Freund von mir geschrieben, wo noch spontan gegangen ist. Er hat dann schon ein bisschen schauen, dass er noch irgendwie mit seinem Sohnemann nicht irgendwie gerade pleite irgendwie rauskommt. Er hat dann noch Tickets gefunden für 40 Stutz. Und er hat aber immerhin die Hälfte wieder reingeholt, weil alle rausgesäckelt sind nach dem Match und ihre Depotbecher haben noch liegen. Also ist das wenigstens gut, ist das gut rausgekommen. Ja, und eben, ich meine, das Spiel... Hättest du es in Luzern oder in St. Gallen gemacht, dann hat man von einer stimmungsvollen Atmosphäre geredet, weil die gekommen sind, die haben gesungen, die haben geklatscht, die haben gejubelt, die sind auch super unterhalten worden in der ersten Halbzeit. Ja. Und wir haben ja noch gelacht, weil der Verband noch irgendwie bis zwei, also wo sie gesagt haben, wir haben so wenig Tickets verkauft, hast, wenn du beim Verband auf den Ticketknopf gedrückt hast, bist du auf eine Seite gekommen, wo es nicht gegeben hat, weil sie den falschen Link hinterlegt haben, aber ich nehme nicht an, dass das viele Leute abgehalten hat von.
Ich glaube jetzt auch nicht, aber es gehört ein dazu, zu dem ganzen Bild. Aber eben nochmal, ist es zu viel interpretiert, wenn man so, Deutschland hat ja auch so ein bisschen das Problem gehabt, dass sich die Nationalmannschaft ein bisschen von den Fans entfernt hat. Und die Schweizer Nazi hat das ja noch kein öffentliches Training gemacht für Fans. Ist das nicht wichtig?
Doch, sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Gut, dann hilft natürlich auch nicht, dass du in Schwarzwald ins Trainingslager gehst, weil ich glaube nicht, dass keine Zehn irgendwie in Schwarzwald fahren, um das Training von der Schweizer Nazi zu schauen. Man wird seine Gründe haben, warum der Schwarzwald, vielleicht weil man will allein sein und ungestört. Eine Nationalmannschaft hat aber die Aufgabe und auch die Pflicht, nicht am Schweizer Fan zu sein. Und hat auch Verpflichtung, dass in einer Woche, wo du vielleicht am Freitag spielst, das Montag- und Dienstag-Training, von mir aus noch das Mittwoch-Training oder Montag-Dienstag ganz sicher öffentlich machst. Also du lebst ja auch von dem. Und dann ist es mir ein bisschen, ja, finde ich ein bisschen komisch, wenn du das nicht machst.
Mit mir ist noch eine Erinnerung, wo der Murat Yakin sein erstes Training gegeben von der Schweizer Nationalmannschaft. Hat es auch geheißen, haben sie gross angekündigt, das ist öffentlich, das ist auf dem Campus gesehen vom FCB. Und ich bin dann dort schauen, aber ja, das, ich bin dann nicht, also es hat ein paar Schulnis gehabt und dann sind noch irgendwie.
Ja, aber das hat mit, hast du vorher gesagt, das hat mit der Region
zu tun. Genau, das hat, also Basel ist dann schon nicht, weil Basel könnte ja das Stadion füllen. Ja. Also wenn du Fußballfan aus der Region Basel ins Stadion gehen willst, wäre es voll. Also das hat schon auch mit der Regionsunterhalt, sicher auch mit der Zuschauerstruktur, die eher ein bisschen familiär ist.
Und ja, aber wo wir Training hatten im Freienbach und es ist öffentlich gewesen, dann hat es
gegrabelt, ja.
Ja, dann hat es viele Leute und viele Kinder und das ist doch auch lässig. Ja. Oder irgendwo in Rapperswil, ich weiss es doch nicht. Dann hast du immer deine Fans gehabt und deine Kinder. Und am Schluss machst du als Schweizer Nationalmannschaft, da kann man jetzt darüber diskutieren, über einen Fan, aber du machst es für die Kinder, für die Buben und für die Mädchen, die sich identifizieren mit der Schweizer Nationalmannschaft oder mit den Spielern von der Schweizer Nationalmannschaft.
Ja, bin ich gespannt, wie das Thema weitergeht. Eben, Genf ist dann, glaube ich, am Freitag gegen Schweden.
Ja, und könnte eine grosse Party werden, oder? Also gibt es schon ein paar Argumente, um dann dort auf Genf zu gehen und dann vielleicht noch ein sackteures Hotel sich zu leisten. Als Fan. Genf ist nicht so günstig, habe ich festgestellt, das letzte Mal.
Nein, das ist ganz sicher so. Ja.
Kommen wir doch noch zu den Gegnern. Schweden brennt der Baum. Du hast dich gestern unmittelbar nach dem Spiel in die schwedische...
Also heute
Morgen.
Ja, heute Morgen.
Nach der Fütte. Ja. In die schwedischen Medien reingelesen und die sind also richtig böse mit ihrem Team.
Ja, ich finde ja gut, dass bei uns wird immer über Schlagzeilen diskutiert. Wir machen ja grosse Schlagzeilen und manchmal ein bisschen böse Schlagzeilen oder lustige Schlagzeilen oder solche, die wir lustig finden, wenigstens. Und dann gibt es immer wieder mal Leute aus dem Fußballbusiness, die finden, ja, also der Text ist ja schon okay, aber die Schlagzeilen, das geht gar nicht, haben sie zugespitzt und so. Und manchmal finde ich, ja, okay, dürft ihr euch beklagen, aber manchmal sage ich, ja, hey, aber habt ihr schon mal irgendwie ausländische Medien konsumiert? Und wie jetzt die Schweden, also ich bin am 1 am Morgen, bin ich wirklich hängen geblieben für irgendwie 3/4 Stunde. Was die jetzt runtergelassen haben über die Nationalmannschaft, die 0-2 verloren hat im Kosovo, also, ja, also das sind wir, also da werfen wir mit Wattebäuschen
das ist also, in der Schweiz. Die Bildzeitung nach der Niederlage hier in der Slowakei von den Deutschen. Das ist dann auch Matthäus, der sich geäussert hat, das ist dann auch nicht ganz ohne. He?
Nein, aber es ist sehr schön. Also es werden dann irgendwie beliebte schwedische Songs werden zitiert. Einer heisst irgendwie «Schlag mich ins Gesicht, damit ich spüre, dass ich lebe». Sofort ein Kommentar an und dann sagt, und dann schreibt man drunter «Danke Kosovo für das». Und dann wird irgendwie, es ist wunderschön oben gesehen und so, wenn man Kosovo gesehen ist und als Schwede hast du dich einfach gefühlt geschämt, bist auf Knochen blamiert. Andere schreiben von «Verrot», natürlich wird der Trainer angezeigt, dann heisst, wir sind die naivste Fußballnationalmannschaft von der ganzen Welt. Oder? Also, nicht, oder? Also bis ganz tief, in sämtliche Qualifikationsmatches ist man das also offensichtlich analysieren. Also da wird, ich glaube, im Aftonbladet hat, glaube ich, ein Spieler von 16, der benotet worden ist, nicht eine 1 bekommen. Also die schlechteste Note, einfach so. Weißt du so?
Es gibt noch eine Verschwörung um den Alexander Isak, der ja jetzt für 150 Millionen zu Liverpool gewechselt ist. Habe ich gelesen, wenn das richtig übersetzt hat, Liverpool hätte vermeintlich gefordert, dass der nicht länger spielen als 20 Minuten, weil der jetzt erst gerade gekommen ist. Das ist auch ein Riesenthema in Schweden. Ich weiß nicht, ob du das auch noch
gehört. Der Trainer hat gesagt, er hätte in der 78. oder 72. Ja. 72 hat er gebraucht. Er hat gesagt, er hätte gar nicht länger können. Aber dann ist er von können, warum hätte er nicht können und so. Also, ja. Also, dort brennt wirklich richtig der Baum. Und sie sind, im einen Kommentar steht, ja, es ist vorbei. Also, sie haben sich eigentlich schon aufgegeben. Hast du das Gefühl?
Ist es dann entschieden?
Ja, Achtung, die Schweiz hat drei Auswärtsspiele. In meiner Rechnung sind 18 Punkte im Spiel. Mhm. Mit 14 bist du ganz sicher Zweiter, wenn nicht Erster. Also 6 hast du noch, 8 musst du holen. Also die Schweiz hat mit diesen zwei Siegen schon aus den Startblöcken auf einem 100-Meter-Sprint bei 50 Metern, wo der Rest irgendwo noch knapp aus den Startblöcken trudelt.
Oder so, wir sind ja bei den Hürdensprinter sind wir ja wahnsinnig gut in der Schweiz. Und man hat wirklich das Gefühl, die anderen haben irgendwie die erste Hürde in der Hand.
Genau, ja, und dann sammeln sie die zweite auf, wenn wir über die vierte schon drüber sind. Ja, ungefähr so.
Ja,
genau. Aber Schweden auch, das ist das... auch der Isaac, oder es passt einfach ins Bild. Irgendwo gestreikt in Newcastle, ich weigere mich zu trainieren, bla 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 bla, nachher da für 150 Millionen, wo ich muss sagen, ich weiss nicht, wo die 150 Millionen sind von der Isaac. Kann man mal zahlen, ja, wenn Geld keine Rolle spielt. Aber ich behaupte auch, das wird eins von der grössten Missverständnisse vom Fußball, werdet ihr sehen. Und dann jetzt wieder irgendwas nicht länger oder weiss nicht was. Ich habe da einfach kein Verständnis. Und der Gyökeres, oder wie er heisst, genau dasselbe gestreikt in Lissabon, oder damit er dort zu den Arsenal. Arsenal, ist der Arsenal kann gehen. Es holt die einfach ein. Es wird die einholen. Und vielleicht ist es schon mal ein Dreierstankzettel mit dem, dass du einfach nicht für die WM qualifizierst. Punkt.
Ich denke, diesen Monat, wo jetzt zwischen diesen Spielen ist, der wird also für die Schweden sehr spannend sein. Und wenn die Schweizer Pech haben, dann treffen sie dann auf den 300-Millionen-Sturm, also sind drei Spieler.
Elanga ist noch der dritte.
Elanga, der hat immerhin getroffen, oder? Im ersten Spiel gegen Slowenien. Und die sind alle in ihren Clubs, sind sie am Schutten und am Trainieren und sind im Rhythmus. Und dann können sie einem schon weh machen. Alex, also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber gut, die können schon shooten. Und Arsenal hat vielleicht auch herausgefunden, dass man jetzt plötzlich einen grossen Stürmer vorne hat und schlägt vielleicht mal eine Flanke in die Mitte oder so, dass der mal den Kopf anheben kann. Und dann kommt er mit einem besseren Gefühl. Und dann sieht dann die Offensive schon ein bisschen besser aus. Was ja wirklich in dem Spiel in Kosovo dramatisch war, sie haben irgendwie 63% Ballbesitz gehabt und in der zweiten Halbzeit drei Schüsse, einer ist aufs Goal gekommen, drei Schüsse in der zweiten Halbzeit, du bist 0-2 hinten. Also, und hast die riesen, und gleichzeitig hast jeden weiteren Ball vom Kosovo, ist einfach der eine praktisch allein, also, ein bisschen übertrieben live.
Gut, ich glaube, aber das Gesicht vom Kosovo eher, so ein bisschen 50-50 ist, nicht das ganz, gegen die Schweiz und jetzt gegen Schweden vielleicht sogar ein bisschen überperformt, obwohl der Kosovo eigentlich eine gute Mannschaft hatte. Aber ich bin verschrocken an diesem Freitag. Ich habe das Gefühl, wie wenn die mit Kühlschrank rumsäckeln hinter drauf. Da hat's einfach, jeder Angriff ist gefährlich gewesen. Relativ zügig in Führung die Schweiz nachgelegt. Eigentlich entschieden in der ersten Halbzeit. Und jetzt mit dem Reagieren, drei Tage später gegen die Schweden, ja, muss ich sagen, hat mich ein bisschen überrascht. Und Schweden einfach, ja. Vielleicht reden wir Schweden auch besser, als sie effektiv sind.
Ja, also das würde dann bei denen sagen, es gibt ja einen Grund, wieso dass die nicht in Top 5 sind, wieso dass die in der Nations League irgendwo Gruppe C oder so rum...
Sie sind in der zweitschlechtesten Gruppe gesehen, ja.
Dümpelt, ja. Das ja. Von Slowenien muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, habe ich jetzt nicht so wahnsinnig Angst nach gestern. Also der Šeško, auch da 85 Millionen, aber der hat bei Manchester United, wo ja eh alle Spieler schlechter werden, die dort hingehen, der hat noch kein gutes Spiel gemacht auf dieser Club-Ebene, seit er dort ist, und auch gestern.
Aber jetzt stelle ich dir eine Frage, Tobi, und das vielleicht driften wir jetzt ein bisschen ab, aber für das sind wir ja auch da. Jetzt bist du bei RB Leipzig. Mhm. Stammspieler. Also du musst mir erklären, für mich ganz klar, Manchester United ist ein Weltklub. Okay, sind wir einverstanden. Aber wenn ich bei 4 Adressen auswählen kann, wo gehe ich hin? Dann gehe ich ganz sicher nicht zu Manchester, wenn ich es verfolgt habe, was da in den letzten 2-3 Jahren passiert ist. Ja. Also jeder, der da hingeht, bis auf Bruno Fernandes oder Fernandes so, wo ich muss sagen, das ist ein richtig cooler Kicker, wird einfach alles schlechter. Also du kommst mit 80 Millionen und gehst wieder für 10. Ja. So ist es ein. Und das 20 Spieler, das leuchtet mir nicht ein, gell? Mir leuchtet das nicht ein. Und jetzt habe ich gesehen, 3 Match, 0 Goal.
also bin dann gespannt, wo die Reise anführt vom Šeško. Dass das ein super Spiel ist, wenn wir nicht diskutieren, dass er in Leipzig gut gespielt hat, nicht diskutieren. Aber vielleicht würde ich halt vorher ja, zu Tottenham anstatt zu Manchester
United. Newcastle hätte ihn ja unbedingt wählen. Also ich sage keinen Satz. Aber ja, ist denn Kosovo jetzt der stärkste Gegner in dieser Gruppe? Müssen wir uns von denen am meisten Sorgen machen? Weil es auch mit Blick dann aufs absolute Finale möglicherweise in Pristina als letzte Gruppe spielt.
Ja, also ich, wenn du so startest als Schweiz, dann willst du nicht noch ein Finale spielen in Pristina am Schluss, wo dann wieder all die ganzen Geschichten nochmal, wo wir dann alles nochmal können erzählen, Brudernationen und Emotionen und der Doppelbürger und blablablum. Du hast ein Freispiel, durch das Trade, das wirklich absolut versaut haben, kannst in Schweden sogar verlieren und bist immer noch. Und die anderen werden sich alle gegenseitig Punkte. Und alle werden sich gegenseitig Punkte wegnehmen. Und dann willst du in Pristina nicht noch den Final schütten.
Falls man es nicht auf dem Mikrofon gehört hat, ist ein
tief. So, ja. Also kannst du dir erlauben, in Schweden verlieren. Also weißt du, geht dann schnell, gell?
Ja, also der eine, nicht der.
Also du hast in jeder Kampagne, bin ich einverstanden, kannst du dir einen Joker erlauben. Absolut. Aber du musst auf Schweden, du musst auf Slowenien und das letzte Spiel ist beim Kosovo. Und wenn das letzte Spiel sollte entscheidend sein im Kosovo, dann musst du dann brutal stark sein, mental. Also das, dann ist Rambazamba. Das kann, also, da weiss ich nicht, ob Sascha Rufer am Mikrofon noch hörst.
Kosovo, Doppelbürger ist noch ein gutes Thema zum Abschluss. Wir haben das Thema jetzt seit 2-3 Wochen, zuerst der Kospo, Talent, wo bei Barcelona ausgebildet ist, jetzt in die erste Mannschaft zu Florenz, wo sich für Bosnien entschieden hat, wo aber auch nie jetzt irgendwie gerade eine Einladung gehabt von Murat Yakin, ist noch relativ jung auch, kein Einsatz auf Profi-Ebene. Und wir haben den Leon Aftulau, jetzt lang bei Basel zu der Leistungsträger gewesen, zu Hoffenheim gewechselt. Wäre jetzt, glaube ich, zu seinem Aufgebot gekommen, hat sich aber für den Kosovo entschieden. Und wir hören mal, was der Murat Yakin vor dem Zusammenzug über die Entscheidung gesagt hat.
Also klar sind wir, finde ich es extrem schade natürlich. Wir haben uns um ihn, denke von meiner Ansicht, sehr bemüht. Wir haben Anfangsjahr im Frühling schon Kontakt mit ihm gehabt. Ich habe mit ihm telefonischen Kontakt gehabt. Ist klar, dass natürlich jetzt mit Wechsel in die Bundesliga natürlich die Erwartung bei ihm natürlich auch gestiegen ist oder verändert hat. Ich denke, dass wir auch unseren Job gemacht haben, dass wir uns um ihn bemüht haben, dass wir ihm auch den sportlichen Weg gezeigt haben und dass er natürlich, ja, dass er nicht so einfach für ihn gefallen ist, das habe ich auch gespürt. Aber dass für ihn jetzt der Nationenwechsel in Frage kommt, da können wir nicht groß beeinflussen. Wir müssen das akzeptieren. Aber klar, dass wir einen Spieler, der sehr viel Potenzial hat, nicht für uns entschieden hat. Aber ja, er hat es natürlich am Schluss auch, vielleicht so interpretiere ich es, dass er sehr viel Konkurrenz hat im Zentrum, dass er vielleicht auch sofort spielen möchte. Das können wir alles nur spekulieren, aber ja, ich finde es sehr schade. Ja.
Albion Haidar ist auch noch ein Kandidat, der schon in dem Team war von Murat Yakin. Einfach noch kein Pflichtspiel, dass er blockiert ist. Hört man jetzt auch, dass der Kosovic sehr um ihn bemüht, Innenverteidiger, auch Hoffenheim jetzt. Wie verfolgst du das ganze Doppelbürger-Thema, das jetzt so ein bisschen aufgeploppt ist in den letzten 2-3 Wochen?
Ja, also der Vorwurf an sich, oder ein Vorwurf überhaupt machen, ist irgendjemandem ist relativ schwierig. Ich verstand, dass die Jungs so ein bisschen aufgrund vom Heimatgefühl ein bisschen ab und zu auch hin und her gerissen sind. Ja, nichtsdestotrotz machen sie die ganze Ausbildung da, geniessen viele Privilegien vom Schulsystem, auch in Verbindung mit den U-Nationalmannschaften und dann irgendwann noch dann die Entscheidung für eine andere Nation kann ich ein Stück weit nachvollziehen und ein Stück weit kann ich es nicht nachvollziehen. Drama ist einfach, dass es möglich ist,
immer noch die Nation wechseln. Du müsstest ja noch schon lange ab U21 Nationalmannschaft einfach sagen, so, ein Quali-Spiel U21, dann bist du gebunden an die Nation. Und dann gibt's aber die andere Seite, wo ich habe eine Antwort, aber ich stelle sie hier ein bisschen in den Raum. Mir fallen, ja, anderthalb Spieler, zwei ein, wo ein Verlust gewesen sind in den letzten Jahren oder letzten 20, 25 Jahren, wo wir verloren haben. Und ansonsten müsste man sagen, welcher Spieler ist schon gewesen, dass er sich für eine andere Nation entschieden hat. Mir fällt ein Mladen Petric, wo man kann sagen, ja, der wäre noch cool gewesen, dabei zu haben. Und mit Abstand, aber das ist sowieso eine andere Liga, ist der Ivan Rakitic. Und dann? Also, wen haben wir verloren?
Kuzmanovic ist mal noch so das
Thema. Ja, gut. Also, ja, so sehr ich den Kuz schätze, ein guter Typ, sagt immer, was er denkt, verstand mich super mit ihm. Ja, wären wir besser, schlechter gewesen in der Zeit, wo er gespielt hat, eben, Wikis gehabt, man hat Vogels gehabt, man hat dann irgendwann Granit Xhakas gehabt, man hat Huckels gehabt. Also, ich komme da ohne Probleme auf 7 bis 8. Nationalspieler, wo in der Vergangenheit, in der Zeit von Kuzmanovic, also ein Verlust an sich haben wir bei zwei gehabt. In den letzten, so lange, als ich Nationalspieler gewesen bin, oder angefangen habe, 25 Jahre her, etwa plus minus zwei. Und alles andere ist kein Verlust gewesen für die Schweizer Nazi.
Ja. Also. Bin ich bei dir. Und Kroatien ist ja auch sportlich einfach besser oder hat bessere Perspektiven gehabt, zumindest zu dieser Zeit, oder? Die haben dort,
ja, der Ivan ist ein bisschen eine andere Geschichte und im Laden ist ein eine andere Geschichte, weil der Laden hat auch Spiel gehabt für die Schweiz, einfach nie ein Quali-Spiel, sondern immer nur Freundschaftsspiel. Und der Ivan, wenn es mir recht ist, der ist gar nie irgendwo niemand auf einem Radar gesehen. Der hat gar nie eine U17-Nazi gespielt für die Schweiz. Ich bin nicht sicher, ich tue mich nicht behaften. Müssen wir nachschauen. Aber das ist ganz sicher, der Ivan, das war ein Verlust. Müssen wir nicht darüber diskutieren.
Und wie siehst du es beim Leon Aftulau? Nach dem Freitag logischerweise nicht, aber er ist ein
Spielerprofil. Ist schon klar. Er hat ein Profil zum Schweizer Nationalspieler werden. Ja. Und ich habe ihn auch, ich finde auch, oder ich habe ihn auch gelobt für Clubwahl. Ich habe ihn auch gelobt für das, was er beim FCB gemacht hat. Immer ein bisschen unscheinbar, aber unglaublich wichtig. Aber ob es jetzt ein Verlust wird sein, wird man sehen. Also ich meine das nicht böse, sondern ich will nur plausibel erklären, dass wir in den letzten 25 Jahren zwei Spieler verloren hätten, die meiner Meinung nach der Schweiz hätten helfen können und alles andere hätte nicht helfen können. Meine Meinung.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Wir haben es ja letzte Woche schon diskutiert. Das ist ja die einzige Frage, ist so ein bisschen, wenn er jetzt ein Spieler ist, wo man sich eben kann vorstellen. Man weiß es noch nicht.
Genau, weil man kann es sich vorstellen.
Das und das ist so ein bisschen die Veränderung zu denen, die sich das Letzte entschieden haben, wo irgendwie klar war, entweder sind sie schon irgendwie 24, 25 sind, haben gewusst, das gelangt man nie in die Nationalmannschaft. Oder es ist auch bei den U-Nationalspielern ist es wie klar, dass die Schweizer U-Nazis irgendwie nicht dabei. Oder? Und darum ist jetzt mit dem Leon Aftulau und mit dem Albion Haidari, wo es auch könnte sein, oder sind es so zwei Spieler, wo man sich könnte vorstellen, dass die vielleicht künftige Rollen könnten spielen. Ich habe mit dem Albert Bunyaku telefoniert, der für beide Nationalmannschaften ja geshootet hat. Ist für die Schweiz an der WM in Südafrika sogar zum Einsatz gekommen. Ich glaube, gegen Chile hat er ein paar Minuten geshootet. Und nachher ist er schon zum Kosovo, aber der hat sich nie müssen entscheiden. Weil, wo er für die Schweiz aufgeboten worden ist, hat Kosovo noch keine Nationalmannschaft gehabt. Und wo er für den Kosovo aufgeboten worden ist, hat er auch das erste offizielle Goal geschossen. Und ich glaube, auch das erste inoffizielle. Also er hat zweimal das erste Goal geschossen für den Kosovo. Ist klar gewesen, dass er bei der Schweiz keine Chance hat. Weil er selber eingesehen hat, er war in der zweiten Bundesliga gewesen, die anderen sind bei Topclubs gewesen und so. Und er hat gesagt, er ist mega froh, dass er die Entscheidung nie müssen treffen musste. Weil er für beide Nationalmannschaften, hat er gesagt, ist es einfach toll. Also für die Schweiz, er ist als Kind in die Schweiz gekommen. Er hat gefunden, ja, das Land hat mir so viele Möglichkeiten gegeben. Es ist mega toll. Und gleichzeitig ist die Verbundenheit mit der Familie, mit dem Kosovo einfach immer noch sehr, sehr gross. Und er ist U19-Nationaltrainer jetzt im Kosovo. Und er hat wahnsinnig viele Doppelbürger. Also nicht nur Schweizer, sondern Deutsche, Franzosen. Also die meisten kommen eigentlich aus Deutschland, aus seinem Kader. Und er sagt, der Schlüssel sind Familien. Also er darf ja eh nicht mit den Spielern allein telefonieren, wenn sie 16, 17 sind. Es sind Eltern sowieso dabei, aber er sagt, der Schlüssel zu diesen Spielern geht eigentlich über die Familie. Also ist ihre Verbundenheit mit dem Kosovo noch so gross, dass die Eltern sagen, hey, schau mal, das ist unsere Herkunft, das wäre mega super, wenn du willst für den Kosovo shooten. Das gibt dir emotional so viel. Und das habe ich wirklich ein interessantes Gespräch gefunden mit ihm. Und das hat aber auch Spieler, die von Anfang an sagen, ja, nein, ich shoot nicht für den Kosovo. Also es gibt beides. Aber er hat das Gefühl, heute, dann beende ich meinen Monolog, sei es noch schwieriger, weil er das Gefühl hat, im Kosovo entsteht ein bisschen etwas. Also es ist, er sagt, das ist seine Aussage, der Unterschied, jetzt, am Freitag hat es anders ausgesehen, sei nicht mehr so krass wie früher. Oder? Wenn du nicht für die Schweizer Nazi aufgeboten wirst, ist nicht klar, ja, dann schaust du halt für den Kosovo. Du kommst also auch nicht unbedingt rein. So. Ja, wir werden es sehen, wie die künftigen Spieler sich entscheiden.
Alex, muss der Verband dort irgendeiner Form reagieren, Lehren daraus ziehen? Oder kann man einfach sagen, die werden bei uns ausgebildet, wir gehen davon aus, dass die sich für uns entscheiden und wenn nicht, dann ist halt nicht.
Das ist zu einfach, zu sagen, ja gut, die sind bei uns ausgebildet, die müssen sich für uns entscheiden. Ich glaube schon, dass und dort drin ist die grösste Schwierigkeit, ist dort das gesunde Mass finden. Das gesunde Mass von Spielern, und zwar nicht überzeugen, sondern Spieler sagen, schau, das könnte eventuell möglich sein und nicht eine Wichtigkeit geben, die du erstens nicht kannst einhalten kannst und zweitens, die schädlich ist für einen Jungen. Sondern einfach, dass man klar sagt, du, das könnte dein Weg irgendwann einmal sein. Und weil beim Verband kannst du nicht angehen und sagen, du wirst Nationalspieler in 2 Jahren. Mhm. Dann machst du eine Versprechung, die du nicht kannst halten. Und das ist schlichtweg nicht möglich. Aber gefordert sind eigentlich alle. Es sind du Trainer sind gefordert. Jetzt mit dem Benaglio als Teammanager von der U21 auch gefordert, die Aufgaben zu machen. Und natürlich, ich weiss nicht, wie weit das aufhören, als das geht, aber auch der Pierre Thamy sieht ja ungefähr ein bisschen, weil es sind Kandidaten, die hier können in Frage kommen. Dann musst du dich bemühen im gesunden Mass, aber nicht eine Wichtigkeit geben, die gar nicht nötig ist, weil sie mit dem nicht umgehen können. Und übrigens, einen Gewinner, und haben wir noch vergessen, der hat mich auch jetzt wieder beide Match, Mamsambi, finde ich richtig cool, so frisch von der Leber weg. Da siehst du einfach, dass der Lust hat zum Kicken. Und dort ist die Frage von der Zeit, bis der das erste Länderspiel Goal macht.
Dort finde ich noch spannend, oder es ist vielleicht jetzt eine nerdige Diskussion, aber er spielt bei Freiburg entweder zentral offensives Mittelfeld oder zentral defensiv sogar jetzt sehr häufig. Stamm aber. Und der Murat Yakin sieht ihn ganz klar als Flügel. Kann man die Rolle so aufbauen? Oder muss man dann irgendwann sagen, er ist halt ein Mittelfeldspieler?
Flügel rechter Verteidiger geht. Achter, Sechser geht. Sechser, Achter geht. Innenverteidiger, Außenverteidiger geht. Aber Stürmer, Mittelfeldspieler geht nicht. Also Zehner vielleicht, ja. Immer so eine 4-4-2, wo du so ein bisschen um einen zweiten Stürmer kannst du ein bisschen die bewegen, aber ansonsten wird's schwieriger.
Ja. Bin auch gespannt, wo sein Weg geht. Ich glaube, er ist jetzt zweimal in ein Spiel eingewechselt worden, wo er komplett entschieden worden ist. Viel Akzent hat er nicht mehr setzen, aber in Amerika hat er wahnsinnig Spass gemacht, dort von Anfang an. Wenn wir noch bei Gewinner sind, wir haben ihn fast gar nicht erwähnt und er ist vorher kurz zu Wort gekommen beim Doppelbürger-Thema, Murat Yakin, vielleicht mal abschliessend. Was hat der für ein Bild abgegeben? Gefunden extrem entspannt, souverän und auch ein bisschen emotional. Er sagt immer so, er sagt nicht der, der jetzt die grossen emotionalen Reden schwingt. Das hat jetzt, glaube ich, der Patrick Folletti übernommen gegen Kosovo, zum Beispiel in der Kabine. Aber so hast du eine gewisse Emotionalität während dem Spiel beim Erkennt, das ich gefunden habe. Ist jetzt nicht immer so gegeben in den letzten Monaten?
Ja, vor allem wirkt er auf mich wie ein Trainer, der weiss, dass das Setting das bleibt. Also er wirkt nicht mehr so auf der Suche, oder? Hat, was man bei ihm immer das Gefühl hat, manchmal hat er ja, scheint er über Nacht irgendwelche Eingebungen zu haben und nachher spielt das Team irgendwie plötzlich wieder anders oder so. Und mir hat es jetzt gedacht, nein, man hat eigentlich für diese USA-Reise haben wir geschaut, was funktioniert, das hat man mitgenommen. Man hat nicht cleverer sein als alle, sondern man hat das gemacht, was man sich vorgenommen hat und hat es auch beibehalten für den zweiten Match, hat auch nicht gross irgendwie etwas verändert und hat durch dem Team eine gewisse Ruhe gegeben. Und ich meine, er kann ja die Souveränität und Lockerheit, die kann er ja schon sehr gut ausstrahlen, oder? So als Typ.
Das hätte er schon immer können. Ja. Selbst wenn er unsicher war, hat es immer noch sicher gewirkt. Ich glaube aber, dass auch der David de Galla einen grossen Anteil hat. Weil es ganz ein anderer... ganz eine andere Voraussetzung ist als jetzt der Giorgio. Giorgio viel mehr Clubtrainer denken, viel mehr, wie soll ich das sagen? Nicht jetzt auf der Höhe vom Muri, also ich meine das nicht wertend, hey, aber so als Trainer, sondern da wieder klare Rolle als Assistenztrainer. Kann gar nicht aufgrund von der Diplom allein schon, kann gar nicht Trainer sein, oder in dem Sinn, aber ich merke da, das funktioniert fast besser als mit dem Giorgio. Ohne jetzt, dass er den Giorgio will anzugreifen oder werden, weil es ist auch dort gut gewesen. Aber ich glaube, dass der Giorgio fast zu weit gewesen ist für einen Co-Trainer. Ja. Was der David nicht hat und darum ergänzt sich das, glaube ich, auch super.
Ja, eigentlich hat ja auch alles funktioniert, was sie geplant haben. Also der Patrick Folletti hat mir gestern nach dem Spiel gesagt, er ist ja für die Standards, also Goalie-Trainer, aber für die Standards auch mitverantwortlich. Sie haben mehr als auch schon die Standards, Eckball angeschaut, in der Analyse, wer wo wie stehen kann und wie man das kann ausspielen. Kevin Emes, der Analyst, hat auch so ein bisschen durchblicken lassen, gerade gegen Kosovo mit dem zweiten Ball. Das ist ganz klarer Plan gewesen, wo du ja dann drüber geschrieben hast. Es ist auch alles aufgegangen, oder? Also wenn die so miteinander harmonieren, der Staff von Analyst über Trainer, Co-Trainer zu Muri, dann ist auch dort irgendetwas am Entstehen, finde ich.
Absolut. Und David Galla scheint auch die gleiche Dioptrie zu haben wie der Murat Yakin, wie man gestern gesehen hat, oder? Wenn er mit den Brüllen gelehnt hat.
Er hat, glaube ich, auch einen Spieler verwechselt, oder? Hat Murat Yakin noch.
Eben, aber das nützt, also wenn ich jetzt dir meine Brille gebe, weiss ich nicht, ob du es besser siehst nachher oder nicht. Aber bei David hat es
offensichtlich nicht
funktioniert.
Ja. Gut, ist doch ein schönes Schlusswort. Alex, danke vielmal.
Danke auch. Ja. Heute sehr harmonisch, friedlich. He?
Ja, ausnahmsweise.
Nächstes Mal
wieder ein bisschen lustiger.
Bei zwei Spielen 7-0, 6 Punkte. Also,
ich finde es aber auch wichtig, dass dann, wenn es so ist wie jetzt, man muss ja dann nicht in eine absolute Euphorie ausbrechen, aber dann kann man auch durchaus
ein bisschen streicheln.
Genau, positiv sein und sich freuen, dass es so ist.
Absolut, ich verstehe. Danke vielmals. Einmal mehr hast du deine Expertise mit uns geteilt. Okay. Freut uns sehr auf die nächsten Besuche, die auch schon bald wieder, glaube auch im Rahmen von der Nationalmannschaft, wird stattfinden. Okay. Und Florian, danke dir vielmals, dass du trotz 2 Stunden Schlaf den Weg...
Dass du auch noch dabei gewesen bist.
Ja, genau. Ja, wenn der Alex kommt, dann komme ich auch.
Euch danke vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns ein Mail schreiben auf forza@blick.ch oder die ganzen Spotify und YouTube und Plattformen, die Kommentarfunktionen haben. Und auch dort freuen wir uns immer über ein Sterne-Rating, weil dann können wir da im Algorithmus besser erkennbar für ganz viele andere Leute. Danke vielmals, schöne Woche und bis dann.
Danke.